Jenny Johannes ist erst 36 Jahre jung und schon in der Geschäftsführung der Kartenmacherei. Die Kartenmacherei werden die allermeisten von euch ganz sicher kennen. Zumindest hat meine Umfrage bei Instagram ergeben, dass über 90% schon mal ein Produkt dort haben selbst machen lassen oder aber eins in ihrem Briefkasten gefunden haben in Form von Glückwünschen, Hochzeitseinladungen, Geburtstagsanzeigen oder. Ihr merkt, das Unternehmen ist stark von großen Events und Ereignissen abhängig, von denen man seinen Liebsten erzählen möchte. Mit Events war ja nun die letzten anderthalb Jahre nicht viel. Haben Geburtsanzeigen dann ausgereicht oder ist Jenny jeden Tag mit Bauchschmerzen zur Arbeit gegangen? Apropos zur Arbeit gegangen, wie arbeitet es sich überhaupt in einem Unternehmen dieser Art? Ich musste feststellen, dass die Arbeitsweisen der Kartenmacherei moderner sind, als ich vielleicht vermutet habe. Was das genau bedeutet, wird Jenny uns gleich selbst erklären. Zudem sprechen wir darüber, wie es wirklich ist, also wirklich, wirklich ist, 50-50 zu leben. Dass das bereits damit anfängt, dass auch der Papa das Kind von der Kita abholt. Dass man das auch mal hart ausdiskutieren muss. All das aber Jenny die Möglichkeit verschafft, ein Unternehmen dieser Größe mit 2 Standorten in Hamburg und München in Vollzeit zu führen und dennoch nachmittags auch mal auf dem Spielplatz anzutreffen zu sein. Das Besondere an Jennys Position ist aber vor allem, dass sie sich nicht etwa innerhalb des Unternehmens nach Jahren an die Spitze gearbeitet hat, sondern vom Chef persönlich online geheadhuntert wurde und quasi in ihrer Elternzeit unterschrieben hat. Geschäftsführung als frisch gebackene Mami mit Baby zu Hause, alles nicht immer ganz easy, aber für Jenny sonnenklar, dass Teilzeit für sie nicht in Frage gekommen wäre. Viel Spaß mit dieser Folge von The Mumpany mit Jenny Johannes von der Kartenmacherei.
Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business.
Jenny, ich habe im Intro schon kurz vorgestellt, wer dein Arbeitgeber ist. Und auch meine kleine Umfrage bei Instagram hat ergeben, dass über 90% euch kennen. Euch, das ist die Kartenmacherei. Die Kartenmacherei, korrigier mich, wenn ich falsch liege, wurde so vor knapp 10 Jahren gegründet. Eigentlich als so eine Art kleines Familienunternehmen. Von einem, Pärchen, der Bruder ist auch involviert, lange Rede, kurzer Sinn. Seit etwa 3 Jahren bist du als Geschäftsführung mit dabei. Wie kam es dazu, dass es so lange alleine lief, familiengeführt sozusagen, und jetzt eine Geschäftsführerin wie du dazugeholt wurdest?
Ja, ich glaube, das ist eigentlich was relativ Normales für Unternehmen, für Startups, wenn sie dann größer werden, wenn sie erwachsen werden. Ne? Die Kartenmacherei ist extrem gewachsen. Es hat eine lange Zeit Christoph, der Gründer, alles ganz alleine gemacht in der Kartenmacherei. Und dann mit der Zeit wurde es, glaube ich, nötig, einfach das Management breiter aufzustellen. Und Christoph wollte sich auch Schritt für Schritt ein bisschen zurückziehen. Das hat er ja auch vor mir gemacht. Er hat seinen Bruder reingeholt. Es gab einen COO, den Patrick. Und inzwischen haben wir so ein Konstrukt, dass es die Celebrate Company gibt. Das ist quasi, ja, man könnte sagen, die Mutterfirma der Kartenmacherei. Genau. Und da ist auch Christophs Bruder Steffen heute noch einer der beiden Co-CEOs. Und Patrick, der damals auch schon an Bord war. Genau, und darunter unter anderem die Kartenmacherei, wo ich mit 2 anderen Kollegen zusammen die Geschäftsführung mache.
2 anderen Kollegen bedeutet, du bist die einzige Frau an Bord.
Genau.
Im und am und on Bord. Und zu dem Zeitpunkt ganz jung Mutter gewesen. Wie kam Christoph überhaupt auf dich und wie verliefen so die ersten Gespräche?
Das ist eine gute Frage. Das weiß ich manchmal auch nicht so genau. Also wirklich ganz gewöhnlich. Er hat mich Baxing angeschrieben. Und zwar war ich da, ich glaube, im 7. Monat schwanger und kurz vor Mutterschutz und habe ihm zurückgeschrieben, nee, sorry, du, kein Interesse und ich kriege jetzt erstmal ein Kind, ich muss jetzt erstmal was anderes machen.
Ja.
Und irgendwie sind wir aber in Kontakt geblieben. Und dann, als mein Sohn gerade geboren war, waren wir mal zusammen Mittagessen und dann irgendwann hatte ich einen Recruiting Day und war dann eingeladen, da mal einen Tag zu sein. Und ehrlich gesagt habe ich vorher gedacht, ich habe einfach den Zeitpunkt verpasst, wo ich sagen könnte, ich will das gar nicht. Und jetzt muss ich da halt hin. Toll, so. So war das ein bisschen. Irgendwie habe ich gedacht, ich habe den Ausstieg verpasst. Und dann war ich da und habe halt einen Tag da mit meinen zukünftigen potenziellen Kollegen verbracht und Cases gemacht und mir wirklich viele Leute kennengelernt. Und danach bin ich nach Hause gekommen, habe zu meinem Mann gesagt, shit, ich glaube, ich habe mich ein bisschen in diese Firma verliebt. Ich glaube, ich müsste das jetzt vielleicht machen. Möglicherweise. Ja, und dann war ich halt noch in Elternzeit ein paar Monate und dann habe ich in der Elternzeit gekündigt. Ich war bei Bauer vorher.
Ja.
Und ich war bei Bauer auch super happy. Also ich hatte überhaupt gar keine Absichten, da wegzugehen, weil im Digitalbereich bei Bauer. Und das hat auch echt Spaß gemacht da. Aber ich habe dann in der Elternzeit gekündigt, bin nicht zu Bauer zurückgegangen und bin zur Kartenmacherei gegangen und habe dann da gestartet.
Was war deine Position bei Bauer? Es muss ja irgendwas an dir gegeben haben, was Christoph nicht losgelassen hat. Weil wenn man sich vorstellt, er geht auf Xing oder auf irgendwelche anderen Portale, sucht eigentlich eine Geschäftsführerin. Schreibt dich an und hört, ich bin erstmal raus, ich krieg ein Kind. Dann ist ja der normale Gedanke wahrscheinlich, okay, mindestens ein Jahr kann man die nicht gebrauchen, in Anführungsstrichen, in den meisten Fällen zumindest. Aber ihr seid erst dran geblieben und ihr habt euch weiter ausgetauscht.
Ja, ich glaube, das hat sich dann so ein bisschen so ergeben. Also damals war die Position Managing Director, das mit der Geschäftsführung kam dann danach, ne, genau. Ich glaube, so ein bisschen war es tatsächlich auch, dass die Position nicht so einfach zu besetzen war. Also es hätte auch sein können, dass die haben ja weiter auch gesucht, ne? Es hätte auch sein können, dass sie einen anderen tollen Kandidaten finden in der Zeit. Aber sie haben halt auch niemanden so richtig gefunden und wir waren noch in Kontakt und dann haben wir das irgendwann dann so eingestellt. Ich war bei Bauer, Gott, das ist mein Titel schon gar
Jahre
nicht
her.
Ich war bei Bauer im Digitalbereich für Special Interest Webseiten verantwortlich. Also
ja.
Ich habe Autozeitung, Selbst ist der Mann, TV Movie und Männersache.de verantwortet. Das war auch ein großer Spaß.
Auch alles Blätter, die man kennt, auch wenn man kein Mann ist.
Ja, also zum Teil ja.
Okay, spannend. Du also in Elternzeit gegangen?
Mhm.
Gemerkt, oh Gott, ich habe mich fremd verliebt und gesagt, ich kündige, ich wage den Schritt in eine neue Company, in einen neuen Bereich auch irgendwo.
Ja, schon ein bisschen.
Wie würdest du die Kartenmacherei beschreiben? Ihr seid ja eigentlich ein Unternehmen, das etwas sehr Haptisches erstellt, aber ja sehr E-Commerce-lastig beginnt sozusagen. Ne?
Eigentlich ausschließlich E-Commerce, das ist ja unser einziger Vertriebskanal, wir haben keine Läden oder so. So das Besondere an der Kartenmacherei ist für mich schon die Unternehmenskultur tatsächlich.
Ja.
Also wir waren schon vor der Pandemie zum Beispiel so, dass man Homeoffice machen konnte, so viel man wollte, arbeiten von wo man wollte, auch sehr flexibel, wann man wollte. Und dahinter steht einfach das Menschenbild, dass man Leuten Autonomie geben muss, dass man Leuten vertraut, dass Leute dann den besten Job machen, wenn sie Lust haben, diesen Job zu machen und wenn sie intrinsisch motiviert sind und nicht, weil ich sie kontrolliere und auf die Uhr gucke, wenn sie morgens ins Büro gekommen sind und wann sie wieder gehen und ob das jetzt auch wirklich 9 Stunden waren mindestens.
Ja.
So. Und das war schon mega cool und das ist, glaube ich, das ist immer noch selten und das war damals 2018 noch seltener. Ne?
Und das hat sich alles schon an diesem Recruiting-Tag oder auch an den folgenden Gesprächen, das war ja ein bisschen längerer Prozess dann im Endeffekt, tatsächlich auch übertragen? Also diesen Spirit hast du dann direkt so mitbekommen?
Ja, ich fand es zum Beispiel interessant, dass ein Schritt von meinem Recruiting Culture-Fit-Interview war. Das kannte ich so gar nicht. Ne? Also dass es der Kartenmacherei wichtig ist und damals auch schon war, dass Leute in die Kultur passen und dass auch Leute mal nicht genommen werden, obwohl sie fachlich toll sind, weil man denkt, nee, die passen nicht zu unserer Kultur. Das war zum Beispiel so ein Zeichen, was ich damals schon gesehen habe. Und im Culture Fit habe ich natürlich auch viel erfahren darüber, wie die Firma tickt. Ne?
Erklär mal, wie läuft Culture Fit ab?
Ich mache keine Culture Fit Interviews. Die Regel bei uns ist, dass Culture Fit Interviews, also es sind einige Leute ausgebildet, diese Culture Fit Interviews zu machen. Das macht nicht jeder. Und die Regel ist, es sind immer Leute, die kein Interesse an der Besetzung der Stelle haben.
Ja, verstehe. Ne? Ja, kann ich nachvollziehen. Mhm.
Und das heißt, ich versuche dann mal, wenn ich einen Kandidaten habe, den ich super cool finde, meinem Kollegen mitzugeben, versau's nicht. Das wäre wichtig. Aber das funktioniert tatsächlich echt gut, dass es dann, also es passiert jetzt nicht wahnsinnig oft, dass wir Leute, die wir vorher mega toll fanden, dann deshalb nicht nehmen, aber dass es ein bestimmtes Watchout gibt, dass man sagt, okay, da müssen wir jetzt in den Probezeitprozessen wirklich drauf schauen, ob das wirklich passt mit dieser Person. An dieser einen Stelle haben wir ein Fragezeichen und auch mal, dass wir Leute tatsächlich dann nicht nehmen.
Mhm. Ja. Spannend. Okay, jetzt ist natürlich ein Kind nicht in den meisten und in den besten Fällen nicht nur die Sache der Mutter, sondern auch des Vaters. Hast du dich mit deinem Mann abgesprochen, wie denn das Ganze ablaufen würde und wann du tatsächlich zurückgehst? Oder hat sich das so ein bisschen, habt ihr da euch reingelebt?
Nee, also es war schon vorher abgestimmt, auch bevor ich wusste, dass ich wechseln will, dass wir uns eigentlich die Erziehung und die Betreuung von unserem Sohn 50-50 teilen wollen. Das war schon vorher abgestimmt. Was ich jetzt rückblickend anders machen würde, ist, es ist schön, dass sozusagen 50-50 und da stimmt man leicht zu und im Detail steckt nachher der Teufel. Ne?
Ja.
Also dann müssen ja beide auch mal wirklich früh von der Arbeit weg und abholen und da muss man auch mal zu Hause bleiben, wenn das Kind krank ist und so. Also das sind schon dann die Details, die dann auch hart ausdiskutiert werden mussten und auch zum Teil immer noch ausdiskutiert werden. Aber da haben wir uns dann so reingefunden.
Genau. Und die Stelle, die du jetzt bei der Kartenmacherei dann zu Beginn hattest, war ja eine Vollzeitstelle, nehme ich stark an. Ja. Das heißt, wie viele Arbeitsstunden hast du tatsächlich geschrubbt?
Also ich habe einen 40-Stunden-Job und ich arbeite sicher keine 50 Stunden. Also ich arbeite bestimmt mehr als 40, aber es ist auch nicht die Regel, dass ich 50 arbeite.
Okay. So. Das heißt, die Grundvoraussetzung ist entweder Support System Familie. Jetzt weiß ich, dass du nicht aus Hamburg kommst, auf jeden Fall.
Wir kommen beide nicht aus Hamburg, also wir haben keine Großeltern in Hamburg. Ja. Wir haben eine tolle Kita, die auch also ein bisschen auf die Bedürfnisse von voll berufstätigen Eltern abgestimmt ist. Das war jetzt vor allem während Corona einfach echt Gold wert, wirklich. Wir haben eine tolle Kita, die direkt bei uns gegenüber ist, das ist natürlich auch schön. Und ansonsten wechseln wir uns halt ab. Und da muss natürlich ein Arbeitgeber mitspielen. Ne? Also ich jeden zweiten Tag hole ich um 4 meinen Sohn aus der Kita ab. Der ist jetzt auch nicht unfassbar lange betreut. Ne? Der ist in der Kita im Allgemeinen so von 9 bis 4.
Ja.
Und jeden zweiten Tag hole ich ihn ab.
Und sind das Sachen, die du dann mit Christoph oder mit wem auch immer vorher abgesprochen hast?
Nicht so richtig. Also er wusste, er kannte ja meine Situation. Ne? Ja. Er wusste, da, ich habe ihm auch gesagt, also wenn du von mir erwartest, dass ich 10 Stunden am Tag im Büro bin, das werde ich nicht können. Da hat er aber gesagt, nö, also das passt für mich. Und das war halt auch damals auch nicht die Kultur der Kartenmacherei. Es gab keine Anwesenheitskultur und es gab echt eine große Flexibilität. Und das hilft natürlich mega. Ne? Also, dass ich ich fange früher an, wenn ich ihn abhole. Ich fange später an, wenn ich ihn bringe. Ich arbeite halt an den Tagen, wo ich ihn nicht abhole, dann auch lang.
Ja.
Und so passt das. Passt das wirklich gut.
Jetzt hat Christoph ja selber auch 2 Kinder, glaube ich. Ne? 3 mittlerweile. Also kann auch ein bisschen was nachvollziehen. Plus seine Frau ist ja auch involviert in das ganze Geschäft zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, das hilft auch, wenn, man sagt immer so schön, am Kopf stinkt der Fisch, wenn oben auch ähnlich gefühlt wird und es ähnlich vorgelebt wird. Wie ist die Verteilung sonst so bei der Kartenmacherei? Wie groß seid ihr überhaupt? Und sind da viele Eltern dabei, in Anführungsstrichen? Väter, Mütter? Weißt du das so ungefähr?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt, glaube ich, um die 200 Mitarbeiter.
In Hamburg oder verteilt?
Verteilt. Also wir sind in Hamburg, in München, in Gierching am Ammersee. Da wurde die Kartenmacherei ursprünglich gegründet und da sitzen heute viele Servicekollegen und unsere Druckerei ist im Schwarzwald. Und genau, auf diese Standorte verteilt.
Wahnsinn.
Ja. Und also auch bunt gemischt, wirklich bunt, Frauen, Männer, viele Eltern bunt gemischt. Es kommen halt inzwischen, haben wir es glaube ich auch geschafft, so eine Brand aufzubauen, dass Leute die Kultur kennen und schon mal was drüber gelesen haben und auch deshalb sich bei uns bewerben. Ne? Also dass wirklich Leute kommen und sagen, hey, ich suche ein Unternehmen, wo ich eigenverantwortlicher arbeiten kann. Ich habe da was von euch gelesen, ich finde das super spannend. Ich habe diese Stellenausschreibung gesehen, die könnte doch passen für mich.
Sucht ihr ganz aktuell auch wieder?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben gerade diverse, echt spannende Stellen ausgeschrieben.
Ah ja, okay.
Ich kann mal auf die Seite gehen.
Okay. Wie läuft sowas ab, wenn man dann in dem Recruiting-Prozess ist? Ich habe mittlerweile schon ein paar Mal erlebt, dass die Frauen gar nicht unbedingt in den ersten 2, 3 Terminen gesagt haben, dass sie Mütter sind. Die Väter verheimlichen, was heißt verheimlichen, haben es eh nicht oft so nicht so nötig, das zu erzählen. Und wenn, ist es eher ein, oh toll, er ist auch noch Vater. Wie empfindest du das? Ist das immer noch so eine Sache, die sehr stark auf den Schultern der Mütter, der Frauen liegt?
Total. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, warum. Aber ich auch im Freundeskreis oder in meinem Umfeld, ich kenne wirklich relativ wenige Leute, die sich die Betreuung teilen. Mhm. Und es scheint oft gar nicht so richtig hinterfragt zu werden und die Frau arbeitet halt Teilzeit und für den Mann geht halt alles weiter wie vorher. Ja. Und das ist ja auch okay, ne? Wenn man sich dafür entscheidet, wenn man das so machen möchte, völlig fein. Ich will auch niemandem sagen, wie er das jetzt machen sollte. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es oft gar nicht bewusst hinterfragt wird, ne? Sondern dass es einfach so gemacht wird, weil es irgendwie alle so machen, weil es irgendwie das ist, was erwartet wird. Dafür sind Kita-Öffnungszeiten gemacht, wenn man ganz ehrlich ist. Ne? Ja. Es ist alles dafür gemacht, dass zu Hause ein Mensch Teilzeit arbeitet, im Allgemeinen.
Ja. Als du dann eingestiegen bist mit so irgendwas zwischen 40 und 50 Stunden die Woche, war dein Sohn zu dem Zeitpunkt schon in der Kita, richtig?
Nee, da war der, ich glaube, 9 Monate alt und dann hat mein Mann Elternzeit gemacht.
Okay, dann begann es bei euch sozusagen schon mit der...
Genau, und das war wirklich super, weil ich konnte wirklich die ersten 3 Monate mich komplett auf die Arbeit fokussieren und wusste halt, der Papa ist zu Hause. Das ist ja ein Riesenunterschied. Ja. Ne? Ich habe nicht auf mein Handy geguckt, ob die Kita jetzt anruft, ob alles okay ist, sondern... Der Papa ist da, der kümmert sich, alles super. Und ich würde das auch jederzeit wieder so machen und gerne auch noch länger, weil seitdem auch die Beziehung zwischen meinem Sohn und seinem Papa genauso eng ist wie zu mir. Ne? Also bei uns ist es wirklich so, nicht nur einer kann ins Bett bringen, nur einer kann das machen, sondern wir können beide bestimmt unterschiedliche Sachen gut. Aber wir haben beide, würde ich sagen, eine gleich enge Beziehung zu unserem Sohn.
Ja, Gold wert. Total. Also in den besten Situationen ist es so, dass das Kind dann auch die Einflüsse einfach von Mutter und Vater bekommt.
Genau.
Klar, wenn es andere Umstände gibt, sind es neue Situationen, aber wenn man es sich aussuchen kann.
Ich glaube auch, dafür ist wirklich so eine Elternzeit, wo man nicht dann zu dritt durch Neuseeland fährt mit einem Camper, sondern wo wirklich der Papa alleine ist mit dem Kind. Die ist dafür schon ein Grundstein, glaube ich.
Ja.
Ne? Und das finde ich so schade, dass das dann oft so die schöne gemeinsame Reise, die natürlich auch toll ist, aber der Alltag, wo einfach der Vater ganz allein verantwortlich ist, das war schon echt ein guter Kickstarter für uns, für diese Aufteilung.
Ja, das glaube ich. Das hilft auch nicht nur dem Bonding mit dem Kind gegenüber, sondern auch dem Bonding zwischen den Eltern.
Ja.
Auch mal zu sehen, wie ist denn das, in charge zu sein? Ne?
Ja.
Welche Aufgaben umfasst das alles? Und ja, deswegen ist man abends vielleicht auch mal müde, obwohl man nicht gearbeitet hat in dem Sinne.
Ja, und ich finde es mega schön, dass mein Mann eigentlich das genauso sieht wie ich. Wir vermissen dann den Kleinen auch, wenn wir ihn nicht sehen. Ne? Also der könnte jetzt genauso wenig wie ich sagen, ja gut, dann mache ich jetzt einen Job aus Berlin und bin nur am Wochenende zu Hause oder so. Also wir können uns das beide gleich wenig vorstellen, weil wir beide gleichermaßen unseren Sohn vermissen, wenn wir ihn halt nicht sehen zwischendurch.
Ja.
Ne?
Gutes Stichwort, Berlin. Wobei bei euch ist es nicht Berlin, sondern München als zweiter Standort. Ich könnte mir vorstellen, dass du auch oft dort vor Ort sein musst. Oder kann man mittlerweile alles digital regeln?
Ich bin tatsächlich relativ wenig in München. Das ist schade. Ich wäre gerne öfter in München. Deshalb in Corona war das jetzt sowieso.
Ja.
Also wir sind darauf eingestellt als Firma, dass Leute an unterschiedlichen Standorten sind, weil die Teams halt schon immer auf mehrere Standorte verteilt waren.
Mhm.
Und das war für uns in der Corona-Zeit total hilfreich, weil wir das nicht erst üben mussten, sondern es war schon immer so, man hat ein Meeting mit drei Leuten, von denen sind zwei in Hamburg, einer in München.
Ah ja.
Es war wirklich, also das war eigentlich eher die Regel als die Ausnahme. Das heißt, auch unsere Meetingräume in den Büros waren schon immer so ausgestattet, dass es da einen großen Bildschirm, Videosystem gibt und sich halt jemand aus München dazuschalten kann oder ne, in München sitzen drei Leute, einer aus Hamburg schaltet sich dazu.
Ja.
Und das ist jetzt sogar einfacher geworden, weil es eigentlich besser ist, wenn dann alle am Computer alleine sitzen, statt drei Leute sitzen im Konferenzraum und zwei sitzen in einem anderen Konferenzraum.
Ja.
Ne? Das ist eigentlich immer ein bisschen schwierig. Also von daher waren wir da als Firma total drauf eingestellt. Es gibt eigentlich nichts, was ich nicht von Hamburg aus klären kann. Trotzdem ist es natürlich wichtig, alle Kollegen auch ab und zu mal face-to-face zu sehen. Ne? Wir hatten jetzt gestern in Hamburg so ein kleines On-Site mit meinen zwei Board-Kollegen und haben wir danach auch gesagt, ja, das ist total gut, das ist total hilfreich, dass wir uns einfach mal sehen. Es ist produktiver, wenn wir wirklich ab und zu auch mal alle an einem Ort sind. Einen ganzen Tag eine Videokonferenz zu haben, wenn man mal wirklich was Strategisches besprechen will, was länger dauert, ist unfassbar anstrengend, finde ich. Da ist man abends echt richtig durch. Und wenn man aber in einem Raum sitzt, dann gibt es fast eher Energie. Ne? Dann gibt es noch ein Eis nach dem Mittagessen und einen Witz. Und dann so, da merkt man schon den Unterschied. Und ich würde definitiv, wenn ich jetzt kein Kind hätte, auch öfter in München sein. Aber das ist natürlich schon so ein Punkt, das erfordert halt immer Abstimmung zwischen uns. Ne? Dann ist unsere Routine aus dem Tritt, wer holt wann ab, die eigentlich sehr fix ist. Und was auch wichtig ist, dass die fix ist, weil wir uns beide darauf einstellen können, wann können wir arbeiten, wann können wir nicht arbeiten. Mhm. Und so eine, wenn das jetzt irgendwie eine Woche aus dem Tritt kommt, das muss dann schon immer sich abstimmen, ein bisschen planen und so.
Ja.
Und eben dadurch, dass wir keine Großeltern hier haben. Das heißt, das würde ich gerne öfter machen, ja.
Wie ist denn die Verteilung Hamburg-München? Kann man sagen, eins von beiden ist Headquarter oder ist es ungefähr ausgeglichen?
Nö, es ist tatsächlich einigermaßen ausgeglichen.
Du hast eben Routine angesprochen und was dazu führt, dass diese Routine mal aus dem Tritt gerät. Was sind so die Sachen, die vielleicht in der Anfangsphase und jetzt auch zu einem anderen Zeitpunkt, wo dein Sohn größer ist und einfach vielleicht selber auch autonomer ist, Dinge, die euch aus eurer Routine rausbringen? Und dich vielleicht in Stress versetzen.
Wenn er krank ist. Also das ist jetzt zum Glück, also ich finde jetzt mit, er ist jetzt fast vier, es wird so viel entspannter. Es ist echt, ist echt cool. Aber so die ersten ein, zwei Kita-Jahre, da war er auch echt viel krank. Und boah, das weiß ich noch. Dann liegt man halt nachts im Bett und merkt, das Kind hat Fieber. Fuck. Und dann geht es
bricht
so.
Alles
also, ne, dann geht bei mir das Geratter in meinem Kopf los. Was mache ich jetzt morgen? Welche Termine kann ich schieben? Welche kann ich nicht schieben? Was kann mein Mann machen? Ich vormittags, er nachmittags. Also so, das ist wirklich, das ist echt ein Stress. Da würde ich, glaube ich, im Nachhinein auch mit mehr Geld drauf werfen auf dieses Problem und mir wirklich jemanden suchen, weil das den Stress einfach nicht wert ist, ne? Den Kopfstress, den man dafür dann hat. Und es ist ständig, hoffentlich wird er nächste Woche nicht krank. So.
Toi, toi, toi. Jetzt bist du ja wirklich zu einem sehr ungewöhnlichen Zeitpunkt überhaupt angesprochen von Christoph und auch in diese Art von Job mit dieser großen Verantwortung hinein, ich hätte fast gesagt hinein gepusht worden, aber es war ja deine eigene Entscheidung. Wie hat dein Umfeld reagiert? Freunde, Familie, gab es Ratschläge, gab es vielleicht auch mal Kritik?
Nee, tatsächlich gar nicht. Also es ist sehr eigentlich gut. Haben alle gesagt, cool, ja. Mach das. Auch meine Eltern, also es hat wirklich keiner gesagt, ah, du bist doch jetzt gerade Mutter, muss das jetzt sein oder so, wirklich nicht. Aber ich glaube, wenn mir jemand sowas gesagt hätte, wäre ich auch relativ irritiert gewesen.
Ja.
So. Und also nee, ich hab tatsächlich so in meinem direkten Umfeld nur Positives dazu gehört und noch nie erlebt, dass mir jemand irgendwie ein schlechtes Gewissen macht oder so. Also gar nicht. Aber ich habe vielleicht auch so ein bisschen mein Umfeld dann danach ausgesucht.
Ja, und richtig, ja.
Also wir haben uns mehrere Kitas angeguckt und ich war in einer Kita, wo mir dann gesagt wurde, ja, also wir haben schon bis 16 Uhr auf, aber die Kleinen, die werden von ihren Muttis meistens schon so eher 13, 14 Uhr abgeholt. Ah, ja. Da habe ich gedacht, nee, das kann ich nicht machen, da habe ich auch keine Lust zu.
Ja.
Nicht nur, weil ich das nicht machen kann zeitlich, sondern auch, weil ich nicht von lauter Familien umgeben sein möchte, die ein anderes Modell leben als ich, wo ich immer mich schlecht fühle und meinen Sohn als letztes aus der Kita abhole. Und das ist in unserer Kita, ich hole um 4 ab, da ist mindestens 2/3 der Kinder noch da oder viele holen auch dann ab um die Zeit und dann geht man zusammen auf den Spielplatz. Und das ist halt super. Das hilft halt total, ne? So ein
ja,
Umfeld
auf jeden
von Leuten,
Fall.
Die so ähnlich ticken. Ja,
ja klar. Bist du denn vom Typ her jemand, der sich dann auch abgrenzen könnte, wenn es so Spitzen gäbe? Oder also ich finde, wenn man solche Sachen, man hört ja schon mal hier und da, selbst wenn es nicht die eigene Geschichte ist, aber vielleicht von anderen, was man so an den Kopf geworfen bekommt. Und manche können sich super gut abgrenzen und sagen, du rechts rein, links raus, dafür habe ich 2 Ohren. Und andere nehmen sich das deutlich mehr zu Herzen.
Nee, ich nehme mir das eigentlich tatsächlich nicht zu Herzen. Und das ist interessant, weil ich mir eigentlich alles zu Herzen nehme, aber das wirklich nicht. Also ich bin einfach überzeugt, also erstens, das war für mich alternativlos, weil ich bin einfach so, es macht mich einfach nicht glücklich, nur zu Hause zu sein.
Ja.
Ich finde, ich lebe das beste Leben jetzt gerade und ich bin überzeugt davon, dass das auch für meine Familie so super ist, weil ich einfach best of both worlds habe.
Ja.
So, ne? Ich habe die langen Tage, wo ich mich im Büro konzentrieren kann, fokussieren kann und wo ich weiß, dass mein Sohn gerade eine coole Zeit mit seinem Papa hat. Wie gut ist das denn?
Ja.
Ja? Das ist ja nicht schlechter als Zeit mit mir, das ist ja genauso gut. Und ich habe die Tage, wo ich mich mega freue, dann den Stift fallen zu lassen, zur Kita jogge fast und einfach einen schönen Nachmittag mit ihm verbringe. Und das ist auch für mich viel weniger Stress, als 30 Stunden zu arbeiten, aber jeden Tag eine harte Deadline. Nie
Absolut.
Auf der Arbeit was in Ruhe zu Ende machen. Jeden Tag zur Kita rennen. Ich glaube, man macht sich was vor, wenn man denkt, 25 Stunden ist doch viel entspannter. Ist es nicht.
Ja.
So.
Ich lebe gerade das beste Leben. Das ist so eine schöne Aussage, vor allem vor dem Hintergrund, dass du gar nicht mal diese Position gesucht hast, sondern sie auch noch zu dir kam irgendwo. Warst du schon vorher eher jemand, der Karriere getrieben ist, das klingt immer so ein bisschen negativ, ich meine es aber absolut nicht negativ, sondern einfach nur sozusagen selbstbestimmt und selbstwirksam arbeiten wollte und auch weiter eben Karriere getrieben voranschreiten möchte?
Also ich habe schon immer gemerkt, dass es mir am meisten Bock macht zu arbeiten, wenn ich wirklich selbstwirksam, du hast ein cooles Wort gesagt, ne? Das macht mich glücklich. Also zu sehen, dass das, was ich mache, einen Unterschied macht und dass je größer der Scope ist, umso cooler finde ich das. Und deshalb bin ich mit meinem Job auch so mega happy gerade. Aber ich habe das tatsächlich nie geplant. Das hat sich immer alles ergeben. Ich habe nie irgendwie einen Karriereplan gehabt oder ich habe ehrlich gesagt noch, seit ich mein Trainee-Programm gemacht habe, nie eine Bewerbung geschrieben.
Crazy.
Es hat sich wirklich einfach ergeben. Und ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass ich eine super tolle Netzwerkerin bin. Eigentlich ist das auch nichts, was ich so gerne mache. Es hat sich wirklich einfach ergeben. Und es ist ein bisschen Glück dabei, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und einfach eine Chance zu bekommen. Aber wenn sich eine Chance geboten hat, habe ich sie auch immer genommen. Immer.
Ja.
Und habe halt jetzt auch bei der Kartenmacherei, ich habe gedacht, wenn sich nachher herausstellt, dass das ein Fehler war, dann werde ich es trotzdem nicht bereuen, weil zu dem Zeitpunkt mit den Informationen, die ich hatte, musste ich es einfach machen.
Ja.
So, und auch wenn es nachher falsch war, es war alternativlos. Ich musste das einfach machen. Das war so eine gute Chance und so eine coole Möglichkeit. Es gibt gar keine andere Option.
Ja. Was die Kartenmacherei sich auch sehr stark auf die Fahne schreibt, ist agiles Arbeiten. Kannst du das ein bisschen erklären für die, die es noch nicht so oft gehört haben?
Eine schöne Lehrbuchdefinition von agiles Arbeiten. Ich meine, agiles Arbeiten kommt ja aus der Softwareentwicklung. Ne? Das wissen bestimmt auch viele. Und da bedeutet es eben, dass ich nicht vorher komplett alles ausdefiniere, sondern dass ich mich Stück für Stück vorwärts bewege, immer wieder zurückschaue, wie war das, was ich jetzt gemacht habe, immer wieder ein Zwischenergebnis zeige, möglichst schnell, ne? Immer wieder meinen Kurs korrigieren kann und mir auch Zeit nehme für Dinge wie, haben wir gut zusammengearbeitet, was können wir in unserer Zusammenarbeit verbessern, so würde ich es mal im Softwarebereich zusammenfassen. Und übertragen auf eine ganze Firma bedeutet das eben auch, wir arbeiten in Sprints. Also alle Teams eigentlich arbeiten in Iterationen, immer in 2 Wochen, suchen sich Aufgabenpakete, die Leute, die sie in den 2 Wochen machen. Diese Aufgabenpakete oder die Sprintziele sind abgeleitet aus OKRs, also Objectives and Key Results, ne? Danach führen wir. Und im Endeffekt ist es einfach ein Maßnahmenpaket, was Teams ermöglicht, möglichst selbstbestimmt zu arbeiten, weil sehr transparent ist, was von ihnen erwartet wird, weil sie auch mitgestalten, was von ihnen erwartet wird. Die OKRs sind ja auch nichts, was von oben draufgestülpt wird, sondern es ist so ein Mittelding. Ne? Es gibt einen Vorschlag und der wird diskutiert und wir einigen uns dann auf ein Ziel, das wir erwarten. Und diese Transparenz ermöglicht es den Teams eben, dann selbstbestimmt zu planen, wie kommen wir denn dahin, was sind denn die Schritte, wer macht was. Es ist halt sehr sichtbar, wer sich committet auf welches Ziel in diesem Zeitraum, in diesem Sprint. Es ist sehr transparent für alle, woran jeder gerade arbeitet. Und genau, das ist in Summe dadurch einfach autonomes, selbstbestimmtes, selbstverantwortliches Arbeiten.
Wenn sich jemand bei euch bewirbt, der so auf diese Art und Weise noch nicht gearbeitet hat, weil er vielleicht aus einem sehr traditionellen Unternehmen kommt, sehr konzerndenkend, sag ich mal, hat der trotzdem eine Chance, da reinzukommen? Also gibt es so eine Art Onboarding-Zeitraum, wo man das alles erlernt? Oder sagt ihr, nee, wir brauchen schon Leute, die das schon mal gelebt haben?
Nee, auf keinen Fall. Also es gibt eine Onboarding-Strecke tatsächlich. Es gibt verschiedene, also es gibt wirklich da verschiedenste Sachen, wie jedem diese Grundlagen beigebracht werden. Was man aber schon merkt, ist, wenn Leute einfach schon 10 Jahre im Konzern gearbeitet haben und ganz anders gearbeitet haben, dann ist es manchmal auch schwer, das Mindset so ein bisschen zu shiften. Ja. Ne? Dann kommen manchmal schon auch im Culture Fit so Sachen, ja, und dann sagt mir der Chef, was ich machen soll.
Ah, ja.
Und dann mache ich das. Ne? Und dann warte ich, bis er mir sagt, was er mir noch. Und dann ist es schon manchmal so ein Punkt, wo wir überlegen, okay, trauen wir der Person zu, selbst aus diesem Mindset rauszukommen und sich in unser Mindset einzufügen. Das ist dann schon eine Frage, die wir uns manchmal stellen, ja.
Hast du auch auf diese Art und Weise schon bei Bauer gearbeitet oder war das noch traditioneller, sage ich mal?
Ich habe bei Bauer damals so ein Projekt mitgemacht, wo wir im Digitalbereich genau zum agilen Arbeiten gestartet sind, also so einen Transformationsprozess quasi mitgebracht. Deshalb kannte ich das schon, ja.
Nehmen wir mal an, die Kartenmacherei wäre nicht auf dich zugekommen. Dann wärst du ja sehr sicher bei Bauer wieder zurückgekehrt.
Ja.
Auch direkt Vollzeit oder hättest du auch Teilzeit in Erwägung gezogen?
Das ist eine gute Frage, die ich mir auch manchmal stelle. Weil ich sage jetzt so, ja, das ist halt ein schlechtes Modell und voll der Stress. Ich glaube fast, ich hätte so ein bisschen gedacht, naja, der nächste Schritt, der steht jetzt hier nicht so vor der Tür. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das Coolste, was ich bei Bauer werden kann, bin ich schon.
Ja.
So. Also für mich persönlich, das, was mir am meisten Spaß machen würde, den Job habe ich schon. Und vielleicht wäre ich dann auch so ein bisschen in die Falle gelaufen, dass ich gedacht hätte, ja komm, dann habe ich ein entspannteres Leben, dann mache ich 30 Stunden. Wäre möglich, aber ich glaube, das wäre ein Fehler gewesen jetzt so im Nachhinein. Ich glaube es wirklich, weil wenn man den Job wechselt nochmal, dann ist es, glaube ich, schon extrem wichtig, dass man auch zumindest theoretisch bereit ist, auch voll oder in der Lage ist, Vollzeit zu arbeiten, ne? Oder halt vollzeitnah zu arbeiten oder familienfreundliche Vollzeit zu arbeiten, so wie das, was ich jetzt, ne, was ich mache, das man nennen würde. Und wenn man aber von Anfang an nicht diese Verteilung einübt, diese gleichberechtigte Verteilung, ist es, glaube ich, sehr schwer, da später hinzukommen, ne?
Also die Verteilung schon zu Hause,
genau,
meinst du?
Genau, das meine ich. Mhm. Also wenn man einmal in diesem Ding drin ist, dass man halt die Hauptverantwortliche ist, die eigentlich immer abholt und immer bringt und jeden Kinderarzttermin macht und so, ist es, glaube ich, echt schwer, dann 3 Jahre später zu sagen, so, jetzt möchte ich gerne den Job wechseln. Dafür wäre es ganz gut, wenn ich irgendwie zumindest vollzeitnah arbeiten könnte. Und jetzt muss ich mal zu Hause alles ändern. Ich glaube, das ist schwierig.
Mhm.
Und ich war letztens mal auf so einem Networking-Event für Mütter. Da hat jemand aus dem Publikum gesagt, es gibt ja gar keine Jobs, die für Teilzeit ausgeschrieben sind. Und ich habe gedacht, ja, stimmt eigentlich, wie verrückt, ne? Also wenn du wirklich nur Teilzeit arbeiten kannst, ist es, glaube ich, schon schwer. Dann ist die Auswahl, glaube ich, schon echt eingeschränkt.
Ja, höre ich auch immer wieder. Ich kann es nicht aus eigener Recherche beurteilen, sozusagen, aber ich höre auch immer wieder, dass viele zurückgehen in ihren gewohnten Job, aber in Teilzeit, dann oft sehr unglücklich sind, weil sie einfach entweder mehr arbeiten, als sie bezahlt werden, sozusagen, oder andauernd Stress haben, weil sie gefühlt immer diese halbe Stunde hinterherhetzen, um das Kind irgendwo abzuholen. Aber du bist ja das lebende Beispiel dafür, dass man es auch in Vollzeit schaffen kann und trotzdem mit seiner Familie vereinbart bekommt. Was würdest du sagen? Klar, Augen auf bei der Partnerwahl und auch ein bisschen bei dem Job des Partners. Absolut. Es muss ja auch irgendwie vereinbar sein, egal was er macht. Aber was bedarf es dennoch an Vorgesprächen, an Vorüberlegungen, damit das Ganze funktioniert?
Also ich glaube, ein Partner, der mitzieht, ist das Allerwichtigste. Punkt zwei, ein Arbeitgeber, der kann, also ich werde nie wieder irgendwo arbeiten, wo ich von 9 bis 18 Uhr in irgendeinem bestimmten Büro sein muss. Ja. Das ist für mich total klar. Das will ich nicht mehr. Das kann ich auch nicht. Also das kann ich mit meiner Familie nicht vereinbaren. Und so fremdbestimmt zu sein, möchte ich einfach nicht mehr. Ja. Ich bin gespannt, wo ich als nächstes arbeiten werde, weil ich weiß nicht so genau, wo es das gibt. Aber ich glaube, dahin kann ich nicht zurück und dahin will ich auch nicht zurück. Das heißt, ein Arbeitgeber, der irgendwie flexibel ist im Sinne von, wann wird gestartet, auch mal Homeoffice machen zwischendurch, ist auch super, super, super wichtig. Und das nicht zu haben, macht es, glaube ich, dann braucht man wahrscheinlich Oma und Nanny und sowas, ne? Und das geht bei uns halt alles so. Und der dritte Punkt ist ein Job, auf den man Bock hat, ne? Ja. Weil natürlich, wenn du keine Lust hast, zurückzugehen und irgendwie die ganze Zeit denkst, boah, dieser Job trennt mich von meinem Kind und das ist ja alles voll sinnlos hier, warum solltest du es dann machen, ne?
Ja.
Also ein Job, für den es sich lohnt, ist natürlich auch ein Punkt. Ja.
Okay. Ich gebe zu, heutiger Sponsor ist das Mode- und Lifestyle-Label meines eigenen Mannes, namens Inferno Ragazzi. Inferno Ragazzi ist ein Hamburger Modelabel, das mit seinen bunten Farben und extrovertierten Klamotten ein bisschen California Beach Feeling auf unsere tristen Straßen zaubern will. Und somit genau das Richtige für alle ist, die den bunten Lifestyle lieben. Ganz neu gibt es jetzt auch die von vielen Fans lang ersehnte Kids Collection. Für alle Minis zwischen 3 und 14 Jahren. Die Kollektion umfasst mega süße und dabei coole Sweater und Shirts im typischen Inferno-Style aus reiner Biobaumwolle und immer auf 100 Stück limitiert. Schnell sein lohnt sich also. Alles online zu finden auf www.infernoragazzi.com oder im Laden in der Schanze Hamburgs. Schaut dort auf jeden Fall mal vorbei, jetzt wo er wieder geöffnet ist, wenn ihr eine Prise gute Laune gebrauchen könnt. Die Jungs sind immer gut drauf, super herzlich und hilfsbereit, kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Im Store in der Juliusstraße gibt es außerdem noch ein ganz besonderes Highlight für die Kleinen. Dort können sie nämlich, mit ein wenig Unterstützung, wenn nötig, im Creative Lab ihre ganz eigenen Basics designen und zum Beispiel selbst aussuchen, welcher Aufdruck an welche Stelle kommt. Dabei können sie sich völlig austoben und es kommen gerne die wildesten Kreationen dabei heraus, wenn man die Kids selbst entscheiden lässt. Ganz getreu ihrem Motto, never perfect, always awesome. Und jetzt zurück zu Jenny Johannes. In den meisten Gesprächen versuche ich nach und nach dieses Thema Corona ein bisschen auszublenden, weil man kann es jetzt auch nicht jedes Mal besprechen. Mhm. Aber bei euch würde ich es gerne ansprechen, weil ich so sehr das Gefühl habe, dass es auch nicht nur privat mit Kita und Nicht-Kita und hier und da Betreuung ein Thema gewesen sein könnte, sondern auch eben inhaltlich. Großes Lebensereignis ist ja die Hochzeit, die bei euch auch eine Rolle spielt. Ich glaube, Kinder wurden durchgehend geboren, das ist jetzt nicht das Problem, vielleicht sogar mehr, keine Ahnung. Aber diese ganzen großen Events, zu denen man eingeladen hat und eben die Kartenmacherei in Anspruch genommen hat, um die Einladung zu drucken, das habt ihr ja wahrscheinlich gespürt.
Total.
Ihr habt relativ schnell gehandelt und was anderes noch mit aufgerufen, das kannst du gleich mal erzählen. Wie war die Zeit für dich geschäftlich? Also war das besonderer Stress oder siehst du das eher als eine besondere Herausforderung?
Das war schon so eine Zäsur und das war schon ein Schock irgendwie, muss man sagen. Ne? Also wir waren halt echt auf einem guten Weg. Wir waren vorher immer im Wachstum. Ja. Und dann auf einmal, und uns ist da zum Teil wirklich 50% des Umsatzes weggebrochen. Wir waren in Kurzarbeit. Das ist natürlich auch nichts, was man gerne macht. Das so, also Leadership ist, glaube ich, dann nochmal ein ganz anderes Thema, wenn man auf einmal die Leute halt auch gar nicht mehr sieht und gleichzeitig man so harte Themen hat, ne, und Leuten auch die Angst nehmen muss. Wir haben immer ganz transparent gesagt, das ist unsere Priorität, wir wollen niemanden kündigen. Das ist unsere alleroberste Prio, das haben wir auch geschafft. Wir haben niemanden aus Corona-Gründen gehen lassen, ja. Aber die ganze Firma, inklusive des Managements, war in 50% Kurzarbeit monatelang.
Heftig, ja.
Und jetzt Anfang diesen Jahres nochmal tatsächlich. Ja. Also diesmal nur 20% runter, also haben wir 80% gearbeitet, aber es war halt einfach nötig, ne? Es war nötig, weil uns so viel Umsatz weggebrochen ist, tatsächlich durch Hochzeiten, genau wie du sagst. Es war eine krasse Herausforderung, aber gleichzeitig auch jetzt so, also als ich drin gesteckt habe, fand ich es gar nicht lustig. Also wirklich gar nicht lustig. Aber jetzt zurückblickend war es auch schon eine spannende Erfahrung, weil ich glaube, die ganze Firma, also auch nicht nur die Kartenmacherei, sondern die Celebrate Company, ist nochmal ganz anders zusammengewachsen. Leute haben auch nochmal wirklich eine ganz andere Wertschätzung dafür, naja, wie wir so als Firma zusammengefunden haben, ne, wie wir kommuniziert haben, dass wir wirklich niemanden gehen lassen mussten, dass wir total transparent waren. Alle haben an einem Strang gezogen irgendwie. Alle haben bei diesen neuen Sachen, die wir dann versucht haben zu machen, mitgezogen. Also ich würde schon sagen, wir sind von der Culture her und vom Zusammengehörigkeitsgefühl, obwohl wir uns wirklich kaum gesehen haben, eigentlich gar nicht gesehen haben, gehen wir stärker daraus, als wir es vorher waren. Ja.
Wahnsinn. Und waren das Sachen, die du dann auch mal mit nach Hause genommen hast im Kopf? Also die dich belastet haben und dann auch irgendwie zu Hause Auswirkungen gezeigt haben?
Ich finde sowieso, Arbeit und Privatleben trennen ist eh schwierig. Es war für mich immer schwierig und ist natürlich, wenn man zu Hause arbeitet und auch nicht ins Büro geht, noch schwieriger. Und das ist auch für mich okay. Also ich denke, auch wenn es gut läuft, ich denke einfach super viel über die Arbeit nach.
Ja.
Ich stehe unter der Dusche und denke über irgendwas nach. Keine Ahnung. Sitze manchmal auch auf dem Spielplatz und denke über irgendwas nach. Aber das ist auch okay, ne? Also das ist im Allgemeinen was mir auch eher Energie gibt, als dass es mir Energie nimmt. In so Krisenzeiten ist es dann schon manchmal schwierig.
Also
wir haben jetzt ich bin vor 2 Wochen aus dem Urlaub gekommen. Wir haben unseren ersten Urlaub gemacht, so richtigen, seit dieser ganzen Zeit. Und habe ich schon gemerkt, der war jetzt nötig.
Der war nötig,
der war
ja, da fällt
nötig,
was ab.
Ja,
habt ihr denn das 50-50-Modell dann durchziehen können? Also oder konntet ihr da tatsächlich durchgehend die Kita oder den Kindergarten in Anspruch nehmen?
Also unsere Kita ist echt ein großer Segen. Die hat relativ früh eine 6-Stunden-Betreuung ermöglicht.
Ah,
also wir hatten irgendwie so 2-3 Monate hatten wir keine Betreuung ganz wenig Betreuung und dann hatten wir 6 Stunden am Tag und das ist halt okay, ne?
Ja.
Das reicht halt irgendwie mit noch ein bisschen abends arbeiten und sich ein bisschen abwechseln, hat das dann funktioniert und wir haben 50-50 eigentlich die ganze Zeit durchziehen können, ja.
Kannst du so ein bisschen umreißen, was dein Aufgabengebiet ist? Also was hast du vor Corona gemacht, was hast du in Zeiten von Corona gemacht, was sind so deine, wofür bist du verantwortlich?
Also wir sind ja 3 Leute in unserem Board, ein CM/PO,
ja.
Also der Kollege, der für Marketing und Produkt verantwortlich ist, ein CTO und ich. Und ich bin, also mein Kollege macht digitales Produkt, muss man dazu sagen, also der Shop quasi, ne? Und ich bin verantwortlich, also overall natürlich Strategie, Planung, also so die Gesamtperspektive und dann das physische Produkt, also das Design von unserem physischen Produkt und die Schnittstelle zur Druckerei von unserem physischen Produkt, das liegt so in meinem Bereich, genau. Das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen, das ist immer umfassender geworden in letzter Zeit, in den letzten Jahren, weil sich eben auch Christoph Schritt für Schritt rausgezogen hat, ne? Also diese ganze Konstellation, dass wir zu dritt sind und dass unser Aufgabenbereich so ist, der ist vielleicht, der ist ungefähr so alt wie Corona, ein bisschen davor, ja. Das ist, so, das ist vielleicht jetzt irgendwie 1,5-2 Jahre alt, ist so gewachsen, ne? Und Christoph und seine Frau haben sich jetzt wirklich Schritt für Schritt aus dem Unternehmen rausgezogen, mir auch einen Teil von der Kartenmacherei verkauft oder von der Celebrate Company verkauft jetzt vor kurzem und sind jetzt quasi Shareholder im Hintergrund und natürlich haben auch weiter eine beratende Funktion und stehen uns da zur Verfügung und dadurch ist irgendwie der Scope immer breiter geworden, weil natürlich ist es dann am Ende auch, in der Kartenmacherei sind wir ich glaube, knapp 100 Leute, diese ganzen Menschen.
Ja.
Und so Themen, mit denen ich wirklich, also ich hatte bei Bauer, hatte ich ein Team aus 10-12 Leuten.
Das
ist halt, und mit denen habe ich allen direkt gesprochen.
Ja.
Das ist ja eine ganz andere Nummer. Ne? Und das ist jetzt schon so dieses, okay, ich habe eine Handvoll Direct Reports, aber eigentlich ist meine Verantwortung auch diese ganzen anderen Leute und wie wir kommunizieren und dass alle wissen, was unsere Ziele sind und in welche Richtung wir gehen und zu verstehen, wie ist die Stimmung denn gerade und was gibt es für Herausforderungen, was für Kompetenzen brauchen wir in der Organisation. Ganz viel auch Org-Design, wie müssen wir aufgebaut sein, wo, wenn uns was fehlt, packen wir das in unsere cross-funktionalen Teams, bilden wir da einen eigenen Bereich für. Das sind alles so Fragen, mit denen ich mich vorher nie beschäftigt habe.
Ja.
In meinem alten Job nicht und auch am Anfang in der Kartenmacherei nicht. Und die mir jetzt aber mega Spaß machen, weil das sind halt dann so die richtig großen Hebel. Ne? Und ich bin jetzt wirklich Stück für Stück aus vielen operativen Dingen rausgegangen und wir haben eine tolle Organisation und tolle Teams, die ganz viel Operatives oder eigentlich alles Operative wirklich komplett alleine managen, die auch alleine Innovationen aus sich rausmachen und es schaffen, in die Zukunft zu schauen. Und das ermöglicht mir dann Schritt für Schritt noch ein Stück weiter in die Zukunft zu schauen, ne? Und mich noch ein Stück weiter rausziehen.
Ja.
Das ist richtig cool.
Arbeitest du am liebsten von zu Hause aus tatsächlich immer noch oder gehst du lieber ins Büro?
Ja, nee, ich war früher immer so ein Bürogeher, immer. Ich habe auch vor Corona in der Kartenmacherei war ich eigentlich immer im Büro, obwohl ich nicht hätte sein müssen. Und jetzt habe ich mich aber irgendwie an das Zuhausearbeiten gewöhnt tatsächlich. Ne? Also ich gehe jetzt ins Büro, wenn ich weiß, ich treffe da jemanden oder das ist irgendwas. Aber nicht mehr so aus Prinzip, um im Büro zu arbeiten. Das mache ich echt jetzt von zu Hause.
Die Subline des Podcasts heißt ja die Balance zwischen Baby und Business. Was brauchst du, um deine Balance zu 100%, wenn es die 100% gibt, zu fühlen?
Also ich muss tatsächlich sagen, in meinem Leben ist außer für Baby und Business nicht viel Platz. Ja. Ne? Also ich mache wirklich nicht viel anderes. Ich bewundere Leute, die Baby, Business und Leistungssport machen. Ja. Oder keine Ahnung. Ich habe halt eigentlich, also dieser Job ist gleichzeitig mein Hobby. Das ist schon echt, was viel Kopfkapazität von mir fordert und wo ich einfach mich viel mit beschäftige und wo viel meiner Zeit für drauf geht. Der Rest der Zeit geht für Jona drauf und natürlich... Also natürlich schaue ich auch, dass ich Zeit mit Freundinnen habe und so. Sowas ist schon super wichtig. Also meine beste Freizeit ist irgendwo im Restaurant sitzen und ein Glas Wein trinken mit einer Freundin. So.
Ja.
Und, aber das ist unsere 50-50-Teilung ermöglicht mir das eben auch, weil ich an den Tagen, wo ich Jona nicht habe, dann eben auch lang arbeite und danach mich noch auf ein Glas Wein treffen kann, wenn nicht Corona ist zum Beispiel. Ne?
Wenn deine beste Freundin zu dir kommt und sagt, ja, ich bin jetzt schwanger und ich würde danach so gerne wieder einsteigen und Teilzeit ist es nicht. Hast du so drei Tipps, die sie entweder direkt befolgen sollte oder zumindest gedanklich mal durchgehen müsste dafür?
Ich denke, man sollte sich wirklich eine bewusste Entscheidung treffen, wie man diese Aufteilung machen will und sich nicht so reinschlittern in irgendwas, was halt alle so machen, sondern man sollte wirklich bewusst darüber nachdenken, was ist mir wichtig, was möchte ich jetzt gerade. Man sollte über die Konsequenzen nachdenken. Also jetzt hört sich Teilzeit vielleicht cool an, aber ne, dann bin ich gefangen in diesem Job. Und es ist schwierig in Teilzeit, wenn ich wirklich nur Teilzeit arbeiten kann, auch nicht mal eine Zeit lang mehr arbeiten kann, ist es schwierig, was anderes zu finden. Es ist natürlich so Themen wie im Ehevertrag und wenn man ungleich Sorgearbeit macht und so, da würde ich auch dran denken. Und das sind halt keine Themen, die Spaß machen.
Ja.
Aber ich glaube, es lohnt sich, wirklich da eine bewusste Entscheidung zu treffen. Und dann, wenn man die getroffen hat, sie halt auch wirklich vorher so weit wie möglich auszudiskutieren. Ne? Also 50-50 heißt nicht, du bringst, ich hole jeden Tag.
Ja.
Nein.
Ja.
Und du wirst zu deinem Arbeitgeber gehen müssen und sagen müssen, hey, ich möchte Elternzeit machen. Und das hat vielleicht noch keiner vor dir da gemacht. Und ich sehe schon, dass das für viele Männer viel schwieriger ist. Also ich zu meinem Mann sagen, Leute, was ist bei dir zu Hause los? Krieg mal deine Frau in den Griff. Ja? So. Also das ist, glaube ich, schon krasser. Ne? Also es ist, als Frau ist es dann vielleicht wirklich auch leichter, aus diesen Erwartungshaltungen auszubrechen. Aber in einem männerdominierten Beruf, wo alle jemanden zu Hause haben, der ihnen die Kinderbetreuung quasi komplett abnimmt, sich hinzustellen und zu sagen, nee, ich mach das anders, das ist schon eine ganz schöne Leistung, finde ich.
Ja.
Und das ist auch nicht leicht, bestimmt.
Du hast am Anfang gesagt, dass du 9 Monate und dein Mann 3 Monate genommen habt. Und ich kann mir vorstellen, dass das auf ganz unterschiedliche Art und Weisen auch kommentiert wurde. Wie nur 9 und wieso 3? Von daher, ja, es fängt leider Gottes wirklich zu Hause an. Ich danke dir sehr für deine Zeit und für deine Gedanken. Und
das hat Spaß gemacht.
Gerne.
Danke für die Einladung.
Im Nachgang haben Jenny und ich noch länger zusammengesessen, über die Frauenquote philosophiert und gleichberechtigte Familienmodelle, über die wir unbedingt noch mehr, noch lauter sprechen müssen, damit sich in allen Köpfen etwas bewegt. Denn ich glaube, das ist die Aufgabe unserer Generation für die nachfolgenden Generationen. Ach so, und wer die Kartenmacherei tatsächlich noch gar nicht kennt, der findet die Kartenmacherei unter www.kartenmacherei.de. Bis dahin, eure Nora.